Sehr geehrte Damen und Herren, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Mirjam Renz. Ich leite die Geschäftsstelle und das Hauptstadtbüro der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, kurz DGHO, hier in Berlin. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Wir freuen uns natürlich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Neben zahlreichen Medienvertretern begrüße ich Frau Pechstein. Wir freuen uns, dass Sie kommen konnte. Bevor wir gleich mit den Statements beginnen, möchte ich kurz das Podium vorstellen. Zu meiner von Ihnen aus rechten Seite begrüße ich Herrn Professor Gerhard Ehninger, seit 1994 als Klinikdirektor und Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie und Infektiologie an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden. Und seit 2004 ist Professor Ehninger geschäftsführender Vorsitzender der DGHO. Daneben begrüße ich Professor Winfried Gassmann. Herr Gassmann ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Labor der DGHO und seit 2004 ärztlicher Direktor des St. Marien-Krankenhauses in Siegen, wo er schon zuvor als Chefarzt und ärztlicher Leiter des Labors tätig war. Zu meiner linken Seite darf ich Professor Wolfgang Jelkmann, ebenfalls Mitglied der DGHO, vorstellen. Herr Jelkmann ist seit 1995 Lehrstuhlinhaber an der Universität in Lübeck und dort Direktor des Instituts für Physiologie. Zuletzt freue ich mich, Herrn Dr. Andreas Weimann vorzustellen. Herr Dr. Weimann ist seit 2007 als Oberarzt und Biochemiker am Zentralinstitut für Laboratoriumsmedizin und Pathobiochemie der Charité hier in Berlin tätig. Er hat Frau Pechstein in den letzten Monaten eingehend untersucht und wird seine Ergebnisse hier vorstellen. Herr Dr. Weimann war auf der Presseeinladung noch nicht angekündigt. Wir freuen uns, dass wir ihn für die heutige Pressekonferenz gewinnen konnten. Wir beginnen nun mit den Statements der Podiumsteilnehmer. Im Anschluss daran besteht bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Referenten zu stellen.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Erlauben Sie mir zu Beginn meines Statements einige Vorbemerkungen. Erstens, wir unterstützen den Anti-Doping-Kampf und wollen heute auch dazu beitragen, dass die Waffen im Anti-Doping-Kampf auf solider wissenschaftlicher Basis stehen. Aber wir wollen auch, dass die ca. 320.000 Deutschen mit erhöhten Retikulozytenwerten potenzielle Hochleistungssportler sein dürfen. Mit dem neuen Blutpass ist dies seit 2010 möglich. Wir wollen Ihnen in dieser PK aufzeigen und dieses Ihnen beschreiben, dass dies überfällig ist und auch für Frau Pechstein gelten sollte. Zweitens, die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, unsere Fachgesellschaft, erhält keine direkten oder indirekten Zuwendungen zu diesem Thema und zu dieser Pressekonferenz, auch ich nicht. Drittens, weshalb äußert sich die DGHO dazu? Wir sind die wissenschaftliche Fachgesellschaft zu Blut- und Krebserkrankungen. Anomalien der Blutbildung sind unser Tagesgeschäft. EPO setzen wir täglich therapeutisch ein. Wir kennen daher die Effekte auf das Blutbild. Mitglieder der Fachgesellschaft waren Gutachter im sportgerichtlichen Verfahren und sind weltweit anerkannte Fachleute. Die Stellungnahmen unserer Kollegen Professor Jelkmann, Professor Heimpel, Professor Schätzenmeier und auch Professor Gassmann wurden zum Teil ins Gegenteil gekehrt und tendenziös dargestellt. Viertens, weshalb äußere ich mich dazu? Ich habe mich im vergangenen Jahr zum Fall als Arzt, Hämatologe und kritischer Sportfan geäußert. Mein Leitsatz ist einfach und banal. Wer hohe Retikulozyten hat, hat eine Erkrankung oder Anomalie oder er hat gedopt. Und kein Statement und keine Pressekonferenz hatte damals eine Erklärung geboten. Als dann behauptet wurde, diese Untersuchungen dauerten 6 Monate, hatte ich mich nochmals geäußert. Das klärt ein Hämatologe in kürzerer Zeit. Ich mache also keine Rolle rückwärts, wie behauptet, oder behauptet das Gegenteil. Wenn ich Ihnen heute mit meinen Kollegen die neuen und teils alten Fakten zeige und bewerte, dass die Waagschale sich zugunsten von Lauter Pechstein gesenkt hat und dass der Verdacht für uns ausgeräumt ist. Diese Fakten haben mich überzeugt. Ich habe Gespräche mit den Gutachtern geführt. Frau Pechstein lerne ich heute erstmals persönlich auf die Ferne kennen. Die Fakten, die Aufforderung der Kollegen und Professor Gassmann von unserem Arbeitskreis Labormedizin und auch die Äußerungen von fanatischen Anti-Doping-Jägern haben mich bewogen, mich jetzt zu Wort zu melden. Darf ich Sie bitten, für uns jetzt Ihren geistigen Reset-Knopf zu drücken und unseren Ausführungen vorurteilsfrei zu folgen? Auf dem Titelbild habe ich Ihnen das Objekt, die Erythrozyten, dargestellt. Professor Gassmann als unser großer Fachmann mit Morphologie, werde ich nicht examinieren, wird sofort sagen, Vitamin B12-Mangel mit den typischen Veränderungen. Ich selber bin geschäftsführender Vorsitzender der Fachgesellschaft und Klinikdirektor, wie gerade angesprochen. Hier habe ich ein Bild von Retikulozyten, so wie man die früher dargestellt hat. Das ist eine andere Färbung mit Brillant-Kesylblau. Dieser Patient ist nach Blutstammzelltransplantation. Wir sind in Dresden eines der größten Transplantationszentren in Europa. Und der Patient hat etwa 8%, weil er die Blutbildung regeneriert. Sie sehen aber in diesem Gekrissel in den einzelnen Zellen, es gibt Zellen mit viel RNA, der Botenstoff, wo aus dem Kern das Wissen, wie ein Eiweiß aufgebaut wird, übertragen wird. Und das sind die Reste, die im ersten Tag noch da sind. Wir werden heute von Herrn Weimann viel elegantere Methoden bekommen, wie man die Retikulozyten nachweist und den unterschiedlichen RNA-Gehalt auch messen kann. Ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht und das ist ein Erythrozyt, ein Modell. Eigentlich ist es ein Sitzkissen, aber dass Sie sehen, wie es aufgebaut ist. Der Erythrozyt, 7 Mikrometer im Durchmesser, 2 Mikrometer hoch, ist so eingedellt. Warum ist er eingedellt? Weil der Sauerstofftransport dann optimal ist. Dieser arme Erythrozyt hat aber eine brutale Belastung. Alle anderthalb Minuten muss er sich durch eine Kapillare quetschen. Die ist 2 bis 4 Mikrometer stark und das hält so eine Zelle etwa 100.000 Mal aus und dann ist sie nach 100 Tagen am Ende ihrer Lebenszeit angekommen. Sie hat also eine hohe Belastung, die Membran muss entsprechend gebaut sein und es müssen Energieträger, es sind Eiweiße drin, die Glucose so katalysieren, dass Energie frei wird und dies führt dazu, dass die Zelle überhaupt so lange vital sein kann. Wann gehen jetzt die Retis hoch? Wenn wir die verlieren, wenn eine Blutung eintritt. Aber diese Zelle kann sich auch schnell auflösen. Einmal gibt es Krankheitsbilder, dass von außen Antikörper binden und die Zelle sich auflöst im Rahmen von Infekten. Es kann eine Auflösung von innen geben, dass die Enzyme nicht ausreichend sind, angeborene Wechsel. Es gibt aber auch Membrandefekte, dass die Membran nicht aufgebaut ist richtig, dass die Elastizität nicht richtig aushält, dass die Eindellung zu einer Ausdellung wird, wie eine Kugel. Und das sind eben Veränderungen, über die wir heute mit Ihnen sprechen möchten. Allgemein haben wir 5 Liter Blut. Die Erythrozyten leben 100 Tage lang und das bedeutet, dass dieser Erythrozyt etwa eine Lebensdauer von 100 Tagen hat. 50 Milliliter Blut müssen pro Tag neu gebildet werden. Die Hälfte sind Erythrozyten, also 25 Milliliter Blut. Dieses System kann etwa 10-fach gesteigert werden, bis zu 250 Milliliter Erythrozyten pro Tag. Und diese Retikulozyten, das sind die Neugeborenen. Am ersten Tag haben sie noch die RNA, wenn sie aus dem Knochenmark in die Peripherie kommen. Und diese Eigenschaften verlieren sie dann. Wie erkennen wir die Erythrozyten? Er hat noch etwas dieser RNA in sich. Ich habe Ihnen die Anfärbung mit Brillant Cresyl gezeigt, wie wir es früher gemacht haben und gezählt haben. Das war relativ fehlerhaft. Heute werden diese Messungen mit einem Laserstrahl im automatisierten Blutzellmessgerät in vielen Zehntausenden Zellen gezählt. Man kann dann die unterschiedliche Beladung sehen und kann auch die Altersstufen festlegen, aber auch mit dem Eindringen von Farbstoffen durch die Membran kann man etwas über die Membran sagen. Was ist nun die hereditäre Spherozytose oder Kugelzellanomalie, wie wir sie auch nennen? Von Anämie kann ja ein Blutfarbstoffmangel kann ja jetzt keine Rede sein. Das ist eine Blutauflösung. Bei der hereditären Spherozytose ist die Lebensspanne der Erythrozyten vermindert. Sie werden klein und sie werden lysiert, vorzeitig abgebaut in der Milz. Diesen Vorgang bezeichnet man Hämolyse. Viele, die sich nicht so auskennen, sagen, mit dieser Erkrankung kann man keinen Sport machen. Sie werden nachher sehen, das gibt es in verschiedener Form. Und die Form, bevor sie aufgelöst werden, diese Kugelzellen, auch Spherozyten genannt. Bei der Kugelzellenanämie, wir sprechen hier besser von Anomalie, sterben diese Zellen also früher. Und dieses Krankheitsbild gibt es von lebensbedrohlich. Ich habe die erste Diagnose bei einer jungen Patientin 1978 persönlich gestellt und entsprechende Diagnostik selbst gemacht, also habe durchaus Erfahrung damit. Bis zu einem nur Laborphänomen nichts Ernstes. Für Sportler ist dies bei Dopingkontrollen gefährlich. Verwechslung mit Doping, wenn nur die Retikulozyten betrachtet werden. Grund ist eine Vielzahl verschiedener genetischer Defekte. Viele wurden geklärt, andere noch nicht. 80% sind geklärt, 20% noch nicht. Das Grundprinzip ist, dass diese Membran nicht so stabil ist wie sonst, wegen eben diesen Proteindefekten unterschiedlichen Schweregrades. Kommen wir nun zur Situation bei Frau Pechstein. Oft pathologisch, das heißt auffällige Befunde vom Normal abweichend, wenn es bei ihr vorhanden ist, ist es mit Ja bezeichnet. Die Retikulozyten, das wissen alle Bundesbürger, sind erhöht bei ihr. Wichtig ist, weil die Zelle kleiner ist, aber den gleichen Hämoglobingehalt, dann ist die mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration höher. Und das können Sie nicht verändern, können Sie nicht beeinflussen. Es gibt keine andere Krankheit, die das macht. Und EPO macht das Gegenteil, da geht es runter, ist bei ihr vorhanden. Sie hat viele farbstoffhaltige Zellen. Sie hat ein Eiweiß, das die auflösenden Zellen den Inhalt abtransportiert. Das Haptoglobin ist normal erniedrigt. Sie hat wenige unreife Retikulozyten. Sie hat viele kleine Zellen, die sind etwas kleiner. Früher haben wir die gezählt mit der Price-Jones-Kurve. Da saß man bei einem Patienten 2 Stunden am Mikroskop. Heute geht es einfacher, wie wir hören werden. Und sie hat wenige Erythrozyten, die nur wenig HB haben. Die haben alle von uns, aber solche Patienten haben das sehr wenige. Kugelzellen wurden vereinzelt im Blut gefunden. Ich habe sie in Klammer genommen, weil das ist ein relativ von außen beeinflussbarer Parameter vom Ausstrich von der Qualität. Und das RDW ist die unterschiedliche Breitengestalt der Zellen, die ist nicht erhöht. Also hier hat sie wesentliche Parameter einer Spherozytose, dass wir diese Diagnose stellen können. Auf dem anderen Dia habe ich die Parameter, die nicht verändert sind bei ihr, aber auch nicht sein müssen. Der Blutfarbstoffgehalt muss nicht erniedrigt sein, der ist nur bei schwerer Auflösung niedrig. Das Bilirubin, das ist der Abbaustoff vom Hämoglobin, ist bei ihr nicht erhöht, weil der Zellumsatz wahrscheinlich plötzlich verdoppelt bis verdreifacht teilweise ist. Und die LDH, die kommt, das ist ein Enzym, das kommt aus der Zelle, ist bei schweren Hämolysen hoch. Bei ihr ist es keine, ist es nicht der Fall. Und dann, was im Verfahren bei der KAS irreführend ist, weil einfach viele Gutachter nicht wissen, dass für die Diagnose diese Veränderungen nicht vorliegen müssen, nämlich die Stabilität gegenüber niedrigen Elektrolytkonzentrationen. Der EMA-Test ist ein Test, wo ein Laser Anregung von Farbstoffen, die in die Zelle reingebracht werden. Da werden wir nachher hören, dass es neuere, spezifischere Tests sind. Etwa 90% der Patienten haben einen positiven Test, sie haben einen negativen Test. Und ein Nachweis von veränderten Proteinen ist bei 80% möglich, bei ihr nicht möglich. Ich habe das deshalb so offen dargestellt, dass wir, und da bedanke ich mich bei Frau Pechstein, dass wir so in ihr Innenleben schauen dürfen und diese Befunde darstellen. Das ist nicht selbstverständlich, aber bei der umgekehrten Beweislast, die hier angewendet wird, ist es erforderlich. Nochmals kurz die zentralen Probleme der hereditären Spherozytose. Die Flüssigkeit tritt aus der Zelle aus, das Hämoglobin bleibt drin. Deshalb ist dieses MCHC, der Hämoglobingehalt pro 100 Milliliter Erythrozyten, erhöht. Da werden wir nachher die Daten sehen. Und im Mikroskop sieht man gelegentlich diese Form der Kugelzellen. Es ist ein beschleunigter Zellzerfall. Die werden in der Milz herausgenommen, die Zellen. Bei dem KAS-Verfahren hat ein Gutachter gemeint, die Milz müsse vergrößert sein. Wenn man die Literatur liest, dann weiß man und Patienten kennt, beileibe muss das nicht sein. Wenn ein schwerer Umsatzstörung vorliegt, dann tritt es ein. Das Haptoglobin, das das Hämoglobin abtransportiert, ist bei ihr niedrig normal. Das passt zu einer milden Hämolyse. Und der Körper versucht es zu kompensieren, zu verdoppeln. Die Retikulozyten gehen hoch, das ist bei dir der Fall. Und zum Letzten, das Problem der Farbstoffdarstellung ist, dass die Zellen die Membrane Eigenschaft hat, dass diese Farbstoffe nicht richtig in die Zelle hineinkommen. Das hat Herr Weimann elegant nachgewiesen. Er hat das Anfärbeverhalten dargestellt und er hat auch gezeigt, dass damit praktisch diese Membranstörung belegt ist. Ich fasse zusammen, die Diagnose ist gestellt für eine milde Plantespherozytose. Das MCHC ist erhöht, das Haptoglobin oft vermindert und sie hat viele hyperchrome, hämoglobinbeladene Zellen. Diese neuen spezifischen Indizes sind in Grau gehalten, weil Herr Weimann die nachher vorstellen wird und ich ihm nicht vorweggreifen muss. Aber Sie sehen, eine Batterie befunden, spricht eindeutig dafür. Ich fasse zusammen. Frau Pechstein leidet einer hereditären Spherozytose. Das Erbmuster ist unklar. Herr Weimann wird nachher zeigen, dass möglicherweise der Vater ein Träger ist. Sie könnte aber auch ein heterozygoter Träger eines rezessiven Variante möglich vererbt vom Vater sein. Sie sehen nur, wir haben uns Gedanken gemacht. Wie häufig ist das? Dominant 1 zu 2000. Ich sage Ihnen die Zahl. 40.000 davon leben in der Bundesrepublik rezidiv. 1 zu 20.000, 4.000 leben in der Bundesrepublik davon und den Trägerstatus haben danach 1 zu 100, also 800.000 Deutsche sind Merkmalsträger. Also so selten ist es nicht, da können Sie eine Stadt damit füllen. Dresden, ein bisschen größer. Den Schweregrad nach Zinnober nehmen wir als Null an, weil sie keine Beeinträchtigung hat. Und dann auch ganz wichtig ist, der Proteintyp ist nicht klar, muss er auch nicht klar sein. Das ist nur bei 80% klar, bei 20% nicht. Das ist sehr bedeutsam, weil viele Kritiker im Nachgang sagen würden, der Proteinänderung ist nicht klar. Es ist eindeutig, dass man bei vielen Patienten das erst später, wenn die Technik sich gebessert hat, oder überhaupt nie feststellen kann. Ich möchte Ihnen abschließend auch noch sagen, dass Professor Ticheli aus Basel, das ist mein Kollege von der Schweizerischen Hämatologischen Gesellschaft, der Präsident, dieser Einschätzung vollumfänglich zustimmt und viele Fachleute. Sie werden natürlich nachher rausgehen und andere anrufen und fragen. Fragen Sie bitte immer, wie oft haben Sie schon eine hereditäre Spherozytose diagnostiziert? Wenn er noch nie eine diagnostiziert hat, nicht weiter fragen. Wenn er sagt, ja, er hat oder sie hat, fragen Sie, ob Sie oder er die Perotta-Arbeit 2008 im Lancet gelesen hat und verstanden hat, weil dann nur wieder wissen, dass nicht alle Parameter positiv sein müssen. Also zweimal die Fragen mit Ja beantworten lassen, dann erst fragen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Inninger, für Ihr Statement. Wir machen direkt weiter mit Herrn Professor Gassmann und seiner Auswertung der Originaldaten der Dopingkontrollen bei Claudia Pechstein aus medizinischer Sicht.
Ja, guten Morgen. Ich möchte Sie auch alle sehr herzlich begrüßen. Wir wollen da gleich mitten in die Daten hineingehen. Was habe ich gemacht? Ende Dezember hat Frau Pechstein ihre Dopingergebnisse der letzten 10 Jahre öffentlich gemacht. Die standen bis zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Und ich habe mir dann die gesamten Werte, insgesamt glaube 93 oder 95 Blutabnahmen waren das im Rahmen von Dopingkontrollen, die gesamten Werte angesehen. Was Sie jetzt hier auf diesem ersten Dia sehen, sind alle Retikulozytenwerte aus dieser 10-Jahres-Periode. Und der Normwert der Retikulozyten geht von 0,5% bis 2,5%. Es gibt noch andere, die sagen, dass die Normgrenze nur bis hierher geht. Die International Skating Union nimmt eine Normgrenze von 2,4 an und bei allen Werten über 2,4 stellt sie fest, dass das ein erhöhter Wert ist und prinzipiell erstmal ein Dopingverdacht gegeben ist. Das können wir hier auf dieser Abbildung so ganz gut sehen. Es ist über 10 Jahre hinweg sind immer wieder Retikulozytenwerte über dieser Grenze gemessen worden. Wir sehen auch, die untere Grenze liegt bei 1%. Der Mittelwert im Rahmen der Normwertstudie der DGHO liegt bei etwa 1%, liegt der Mittelwert für die gesunde, unbehandelte, keine Medikamente einnehmende Normalbevölkerung. Also die Retikulozytenwerte sind bei Sportlern durchaus im Einzelfall auch höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Wenn wir uns jetzt diese Zahlenwerte so ansehen aus der Sicht eines Arztes, dann fallen zwei Dinge auf. Erstens mal scheint die Spannbreite größer zu werden. Zweitens ist ein genereller Trend da, dass diese Werte innerhalb der 10 Jahre steigen, wenn Sie sich das hier ansehen. Und zwar steigen die von einem Mittelwert am Anfang von 1,8 auf 2,1% an. Also um 0,3% sind die in diesen 10 Jahren gestiegen im Durchschnitt. Wie ist das berechnet? Mit der Funktion Trendlinie im Programm Microsoft Excel. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was die mathematische Basis davon ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach diese Funktion aufgerufen und die ergibt dann dieses Ergebnis. Dann ist hier nochmal separat dargestellt Top-Ereignisse. Top-Ereignisse sind Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Die grünen Sachen sind die Europameisterschaften und Weltcup-Veranstaltungen. Und die roten Dreiecke sind Kontrollen bei unangemeldeten Trainingskontrollen, sind Blutuntersuchungen bei unangemeldeten Trainingskontrollen. Ich gehe jedenfalls davon aus und als Steuerzahler fordere ich, dass diese Trainingskontrollen wirklich absolut unangemeldet sind und ich gehe davon aus, dass das natürlich korrekt erfolgt ist hier von der International Skating Union. Und jetzt, warum sind die Leute auf Epo-Doping gekommen oder auf irgendein Doping mit irgendeiner Substanz, die Blutbildung stimuliert? Das ist natürlich auch, wenn Sie sich diese Ereigniswerte anschauen, dann beobachten Sie hier so seit 2006, 2007 so einen Anstieg. Die blauen Punkte gehen immer höher. Für einen Dopingfahnder ist das erstmal dopingverdächtig, für einen Arzt auch. Jetzt kommt aber die Betrachtung der Hämoglobinwerte in der gleichen Zeit, wieder gleiche Darstellung. Und auch hier habe ich die Funktion Trendlinie hinzufügen eingesetzt und der Hämoglobinwert, der mittlere Hämoglobinwert ist in der Zeit in 10 Jahren um 0,3 Gramm pro Deziliter gefallen. Also der rote Blutfarbstoff und das ist eben genau ja das, was ein Doper anstrebt. Nur nochmal eine ganz kleine Zwischenbemerkung. Ich glaube, manch einer denkt, Retikulozyten seien leistungssteigernd. Das sind sie nicht. Das, was ein Doper anstrebt, ist, dass der Hämoglobingehalt des Körpers hochgeht. Das ist das, was er will. Und wenn jetzt Frau Pechstein gedopt hätte, wäre ihr das ganz offensichtlich nicht gelungen. Und diese letzten beiden blauen Punkte, das sind die Punkte von Hammer. Und da wird schon deutlich, hier ist auch noch ein Punkt von Hammer. diese drei Werte sind von Hammer. Da wird schon deutlich, innerhalb von 10 Jahren, insbesondere bei den Top-Ereignissen, geht der Hämoglobinwert, also das Dopingziel, geht runter, die Retikulozyten gehen hoch. Und das ist natürlich ein recht starkes Indiz für mich als Arzt, dass ja nicht Doping die Ursache dieser Veränderungen ist, sondern irgendein medizinisches Phänomen. Das ist ein Indiz, keinerlei Beweis, ganz klar. Wir gehen jetzt weiter. Dann habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht dopt sie ja irgendwie so raffiniert, dass man es irgendwie nicht merkt oder dass man da auf irgendwas reinfällt. Und habe mich gefragt, was ist denn eigentlich, wenn sie eine Retikulozytenzahl über 2,4% hat, in den nächsten 2 bis 4 Wochen, steigt denn dann der Hämoglobinwert an oder steigt er nicht an? Und das habe ich jetzt hier dargestellt. Es gibt insgesamt 10 Episoden mit, es gibt insgesamt 10 Episoden mit erhöhten Retikulozytenzahlen. Und die Episoden sind hier aufgeführt von 1 bis 10. Und dieses blaue Viereck, das steht jeweils für die Situation, für den Hämoglobinwert bei diesem hohen Retikulozytenwert. Und wir sehen hier bei Fall Nummer 1 ist der Hämoglobinwert nach 2 bis 4 Wochen niedriger, ist nämlich um 1,2 oder 1,1% gesunken. Bei Nummer 2, Episode Nummer 2 und 3, gibt es keine entsprechende Kontrolle danach. Bei Nummer 4 ist der Hämoglobinwert in der Zeit 2 bis 4 Wochen nach dem hohen Retikulozytenwert unverändert. Sie sehen, das setzt sich dann hier so fort. Insgesamt ist es so, immer wenn Frau Pechstein eine erhöhte Retikulozytenzahl hat, dann war im Mittel der Hämoglobinwert in der Zeit 2 bis 4 Wochen danach niedriger. Das ist natürlich auch eher ein Indiz für eine Blutanomalie als für Epodoping. Oder für irgendeinen, wenn ich sage Epodoping, das ist nur ein Synonym für alle, das Knochenmark stimulierenden Verfahren, was auch immer die Substanz ist. Dann habe ich mir die Frage gestellt, sie hat ja manchmal, hat ja unterschiedlich hohen Hämoglobinwert. Ihr mittlerer Hämoglobinwert über 10 Jahre ist 14,5 Gramm pro Deziliter. Und das ist genau der Mittelwert in unserer Normwertstudie, die noch nicht veröffentlicht worden ist. Bei 1100 und etlichen Patienten, Probanden, haben die Frauen einen Mittelwert von 14,5 Gramm pro Deziliter. Und das ist genau der mittlere Hämoglobinwert von Frau Pechstein. Und dann habe ich gefragt, wenn sie jetzt mal höhere Hämoglobinwerte hat von 15 und darüber, was ist denn mit den Retikulozyten in der Zeit davor? Wichtig ist hier noch zu wissen, die Retikulozyten werden den Athleten nicht mitgeteilt. Also man kann nicht sagen, ich habe einen hohen Retikulozytenzahl jetzt, da muss ich jetzt irgendwie meinen Aderlass machen oder irgendwas, um die Dopingfahnder in die Irre zu führen. Die kennen die Retikulozytenwerte nicht. Und Hämoglobin und Erythrozytenzahlen kennen sie teils, aber nicht systematisch immer. So, also, dieses Dia ganz schnell durch. Die mittlere Retikulozytenzahl war vor besonders hohen Hämoglobinwerten über 15 Gramm pro Deziliter, war die Retikulozytenzahl 0,3% niedriger als vor Standardhämoglobinwerten. Jetzt kommen wir zu der Situation in Hammer mit dem zusätzlichen Aspekt, was wurde uns davon mitgeteilt? Und da habe ich so blaue Pfeile dran gemacht. Die roten Dreiecke, das sind die Retikulozyten. Und wir haben vom CAS mitgeteilt bekommen, im Urteil finden sich diese Retikulozytenwerte von 2 Tagen, dieser als Nachkontrolle und dieser von der Europameisterschaft 1 Monat vorher. Und aufgrund dieser beiden Retikulozytenwerte ist Frau Pechstein des Dopings überführt, betrachtet worden von der ISU und vom CAS-Gericht. Und kann man primär erstmal nachvollziehen, sie hat auch einen Abfall, der auch dazu passen würde. Bei Frau Pechstein würde ich nicht einen Abfall auf 0,5% erwarten, sondern auf 1. Aber sie hat hier diesen Wert. Passt alles. Und es passt auch der Anstieg von Anfang Januar bis zur Weltmeisterschaft. Jetzt kommen 2 entscheidende Phänomene. Wenn man mit einer das Knochenmark stimulierenden Substanz dopt, und zwar so dopt, dass die Retikulozyten hochgehen müssen, dann muss das natürlich insbesondere vor der WM der Fall sein. Es muss vor der WM der Fall sein und nicht bei der WM. Denn ich muss ja, wenn ich mit hohen Dosen von solchen Substanzen dope, muss ich ja 10 bis 14 Tage vor dem Ereignis gestartet haben, sonst kriegt mein Knochenmark den Hämoglobinwert gar nicht so hoch, wie ich ihn bei der Meisterschaft brauche. Und jetzt kommt das für mich so ein bisschen Ungeheuerliche. Das Gericht, das Kaas-Gericht, hat diese beiden Retikulozyten eine Woche vor dem Ereignis, vor der Weltmeisterschaft, nicht erwähnt. Das Gericht schreibt in seinem Urteil sogar, dass Frau Pechstein nicht anzutreffen gewesen wäre, beziehungsweise ihren Aufenthaltsort so oft gewechselt hätte, dass man keine Kontrollen durchführen konnte. Ich könnte ja noch akzeptieren, wenn das Gericht gesagt hätte, diese Werte sind, die ignorieren wir, aber die überhaupt nicht zu erwähnen und so zu tun, als gäbe es keine, das finde ich schon ziemlich schofelig. Wenn wir uns jetzt dann noch ansehen, das Ziel des Ganzen ist ja, den Hämoglobinwert, das sind die grünen Kreise. Wenn wir uns das jetzt ansehen, ist ihr denn das Doping sozusagen gelungen aus der Sicht des Kaas, dann muss man sagen, das Doping ist nicht gelungen. Mitte Dezember war der Hämoglobinwert noch höher als bei dem Wettbewerb selbst. Auch hinterher ist der Hämoglobinwert unverändert geblieben. Das Gleiche kann man auch über den Hämatokrit darstellen. Hier ist keinerlei Anstieg zu verzeichnen. Und dieser erste Wert, der wäre noch manipulierbar, aber der zweite nicht. Und vor allen Dingen, ich möchte auf Folgendes hinweisen, das habe ich jetzt am Anfang vergessen. Der Normbereich beim Hämatokrit geht von 36-48% nach Lehrbuch. Für Dopingkontrollzwecke ist die Obergrenze auf 46% festgelegt. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wo Frau Pechstein bei dieser Situation gelegen hatte, in Hama, da hatte sie bei 40 gelegen. Das ist in der unteren Hälfte des Normbereiches. Und ich finde es relativ problematisch, ist aber eigentlich nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren, denn ich bin ja Arzt und kein Dopingexperte. Dann habe ich mir noch angeschaut, wie es ist, wenn man jetzt alle Weltmeisterschaften und Olympische Spiele so zusammen anschaut. Diese Abbildung muss ich Ihnen kurz erläutern. Hier ist der Tag 0. Das sind alle Retikulozytenwerte und hier alle Hämoglobinwerte am Tag 0. Der Tag 0, das ist der Tag vor Beginn der Wettkämpfe. Da hat man also sehr gute, also wenn man gedopt hat, Manipulationsmöglichkeiten. Man kann sich eine Infusion geben lassen, die das Blut verdünnt. Man hat also gute Möglichkeiten. Oder man kann auf dem Kopf ein bisschen eine halbe Stunde Kopfstand machen, Beine hoch, da sinkt der Hämoglobinwert auch ab. Und man kann Salzwasser trinken. Sie müssen dabei 9 Gramm Wasser auf 1 Liter Salz tun. Okay. Und wenn Sie sich jetzt die Hämoglobinwerte anschauen, in der Vorbereitungszeit, das ist hier der Punkt 30 Tage vor der jeweiligen Meisterschaft bis hin zur Meisterschaft, dann sehen Sie hier keinen Anstieg. Wir haben hier diesen Ausreißerwert von 16,5 Gramm pro Deziliter. Es gibt da ein Skript von mir, wo ich mal alle verdächtigen Konstellationen bei Frau Pechstein aufgeführt habe. Da können Sie darüber genauer nachlesen, können Sie von mir haben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann wieder sehr medizinisch wird. Das ist der schon angesprochene MCHC-Wert. Ich werde Ihnen das jetzt nicht erklären. Aber der MCHC-Wert ist ein sehr konstanter Laborwert. Und dessen Normbereich geht von 32-36. Und wenn Sie sich das hier ansehen, hier ist die 36 Gramm pro Deziliter Linie. Dann ist es so, dass vom Jahr 2000 an Frau Pechsteins Blutwerte sehr häufig diesen Wert überschritten haben. Und es gibt nur 2 Differentialdiagnosen dafür oder 3. Es gibt die erste Differentialdiagnose, das Labor hat einen Fehler gemacht. Irgendwas ist schiefgegangen bei der Blutabnahme. Es kann auch der Arzt bei der Blutabnahme den Fehler gemacht haben. Das ist die eine Möglichkeit, ist aber undenkbar, wenn man das sieht, dass das so häufig der Fall ist. Möglichkeit Nummer 2 ist eine Kälteagglutininkrankheit, hat sie nicht. Möglichkeit Nummer 3 ist dann noch die hereditäre Spherozytose. Und das ist das Erste, das ist sozusagen bei Frau Pechstein der erste Hinweis darauf, dass bei ihr eine Kugelzellenanomalie vorliegen könnte. Also, ich fasse zusammen, die Retikulozyten steigen tendenziell über 10 Jahre hinweg, Hämoglobin- und Hämatokritwerte fallen diskret parallel. Ich denke nicht, dass das jetzt auf ewig so weitergeht und dann ganz nach unten sinken werden. Nach hohen Retikulozytenzahlen ist der Hämoglobinwert niedriger als nach Standard-Retikulozyten. Drittens, vor hohen Hämoglobinwerten sind die Retikulozyten tendenziell niedriger und immer wieder ist der MCHC-Wert pathologisch und dieser Wert ist nur bei ganz wenigen Bluterkrankungen erhöht, speziell bei der hereditären Spherozytose. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Gassmann. Wir machen dann gleich weiter mit dem Statement von Herrn Professor Jelkmann zum Blutdopingprofil.
Geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, kurz manches anzusprechen, was in der Presse, aber auch leider von selbsternannten Doping-Experten in der vergangenen Zeit oftmals nicht korrekt dargestellt worden ist. Zunächst mal möchte ich noch mal sagen, dass nach der WADA unter Blutdoping verschiedene Maßnahmen zu verstehen sind. Das schließt ein einmal die Bluttransfusion, das schließt ein die Verabreichung von künstlichen Sauerstoffträgern und das schließt ein die Verabreichung von Substanzen, die die Erythropoietinbildung fördern oder die selbst Erythropoietinpräparate sind. Im Falle von Frau Pechstein ist es ja so, dass die Retikulozyten abnormal hoch sind, sodass hier als Dopingmaßnahme in Betracht kommen kann, überhaupt nur die Verabreichung von Erythropoietin und nicht von Bluttransfusionen oder künstlichen Sauerstoffträgern, weil im Falle dieser Maßnahmen die Retikulozytenzahlen abnormal niedrig wären. Wir beschränken uns hier also auf die Möglichkeit, dass Erythropoese stimulierende Substanzen, wie es auch die ASU formuliert hat, in ihrer Anklageschrift verabreicht wurden. Und ich möchte Sie eingangs daran erinnern, dass natürlich das wirksamste Instrument nach wie vor zum Nachweis eines Dopings mit Erythropoietin oder seinen Analoga der Nachweis dieser Medikamente im Urin und neuerdings auch im Blut sind. Und ich zeige Ihnen hier exemplarisch das Verhalten bei der Trennung im elektrischen Feld der extremen Erythropoietinpräparate. Das ist einmal ganz links das gentechnisch veränderte Dabepoietin, was etwas saurer ist als all die anderen Präparate. Dann die Präparate in der zweiten Spur, die in Europa vorwiegend verabreicht werden, die Erythropoietine Alpha und Beta. Dann als nächstes Omega, ein Präparat, das nach meiner Kenntnis nur in Südafrika erhältlich ist und in Zellen produziert wird, gentechnisch veränderten Zellen produziert wird, die von einer anderen Hamstergattung stammen als die Epoietine Alpha und Beta. Und dann das viel diskutierte Epoietin-Delta in gentechnisch veränderten menschlichen Zellen produziert, inzwischen nicht mehr erhältlich. Aber Sie sehen, dass alle diese links gezeigten vier Präparate bei der Trennung im elektrischen Feld klar ein anderes Profil zeigen als das körpereigene Erythropoietin, dessen Muster hier auf der rechten Seite gezeigt ist. Und da möchte ich eben in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, dass bei Frau Pechstein, obschon sie so häufig getestet wurde, wie wahrscheinlich kaum eine andere Sportlerin in den vergangenen 10 Jahren, niemals ein erythropoetischer Wirkstoff nachgewiesen wurde. Nun wird man natürlich sagen, ja, es kann ja das Erythropoietin auch geschickt, und das finden Sie auch in dem CAS-Urteil, ich habe es oben aufnotiert, geschickt verabreicht werden, nämlich häufig und in niedriger Dosierung. Administration of small doses of recombinant erythropoietin are difficult to detect in urine. Tatsächlich, wenn Sie die Dosis herabsetzen, dann ist nur etwa innerhalb der ersten 24 Stunden Erythropoietin mit der eben beschriebenen Methode im Urin nachweisbar. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Michael Ashenden, der australische Anti Dopingforscher, der dies untersucht hat, nur innerhalb der ersten 24 Stunden. Aber wenn Sie den Artikel von Michael Ashenden lesen, dann finden Sie da auch die wichtige Bemerkung, dass mikrodosiertes Erythropoietin zwar die Hämoglobinkonzentrationen hochhält, aber die Retikulozytenzahlen sind nicht ungewöhnlich hoch. Dann möchte ich noch einmal das aufgreifen, was wir schon gehört haben. Und das ist ja auch der klinische Sinn der Verabreichung des gentechnisch hergestellten Erythropoietins. Wenn man solche Präparate verabreicht, dann steigt zwangsläufig die Hämoglobinkonzentration des Blutes, wie hier auf diesem Bild gezeigt, 30 Tage lang Erythropoietin dreimal pro Woche verabreicht. Es kommt zu einem nennenswerten Anstieg der Hämoglobinkonzentration von 14 bis auf 16 Gramm pro Deziliter. Und wie wir eben schon gehört haben, bei Frau Pechstein war in den vergangenen 10 Jahren niemals die Hämoglobinkonzentration des Blutes abnormal hoch. Und das wäre ja das Ziel auch so einer Dopingmaßnahme. Dann habe ich hier ein Bild mir erlaubt mitzubringen, das der Doping-Experte Herr Pöttgen einmal gezeichnet hat, der hier auch im Auditorium vorne ist. Er hat nämlich hier schematisch dargestellt die Veränderung der Hämoglobinkonzentration des Blutes, auf diesem Bild hier durch die grüne Kurve wiedergegeben, und die Veränderung der Retikulozytenkonzentration im Blut nach Erythropoietingabe, hier für 3 Wochen gezeigt, und dann anschließend das Verhalten, wenn die Erythropoietingabe gestoppt wird, um Nachweis im Urin zu verhindern. Und was Sie hier sehen können, dass hier das Ziel erreicht wurde, die Hämoglobinkonzentration steigte an. Die Retikulozytenzahl stieg natürlich auch an als Voraussetzung dafür, aber nachdem das Präparat abgesetzt wurde, fiel die Retikulozytenzahl auf sehr niedrige Werte, die hier nach 4,5 Wochen beinahe null lagen. Frau Pechsteins, das ist wirklich meiner Meinung nach eine sehr wichtige Beobachtung in unserem Zusammenhang. Frau Pechstein hat 10 Jahre lang niemals Retikulozytenkonzentrationen unter 1% gezeigt. Das aber ist der Normwert, den wir normalerweise angeben. Sie hat niemals Werte unter 1% gehabt. Und jetzt lassen Sie uns das Blutbild Frau Pechsteins in Hama noch etwas genauer betrachten. Was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, sind mittig die Veränderungen bei feineren Untersuchungen der roten Blutzellen Frau Pechsteins und rechts dann das, was man nach Epo-Doping erwarten würde. Und um diese Tabelle zusammenzufassen gleich, Frau Pechsteins Befunde stehen sogar im Widerspruch zu den Befunden, die man bei Epo-Doping erwarten würde. Ihre Makrozyten waren vermindert. Ihre hypochromen Zellen, das sind die, die wenig Hämoglobin tragen, waren vermindert. Das Volumen der Retikulozyten verkleinert, etwas verkleinert. Die Hämoglobinkonzentration in den Retikulozyten erhöht. Und die Masse des Hämoglobins ihrer Retikulozyten erhöht. Und das alles findet sich genau umgekehrt nach Epo-Doping. Wenn ich das zusammenfassen darf. Ich bin überzeugt, dass die erhöhten prozentualen Retikulozytenzahlen Frau Pechsteins kein Beweis für Doping mit Epo oder anderen, denn die würden letztlich genau das gleiche Bild zeigen, mit anderen, wie wir sie in der Klinik nennen, erythropoese-stimulierenden Agenzien, ESAs, zeigen, weil nie ESA nachgewiesen wurden, kein Hämoglobinanstieg erfolgte, die Retikulozyten niemals den Wert von 1% unterschritten und die für ESA-Therapie typischen Parameter nicht nur bei ihr fehlen, sondern genau entgegengesetzt sind. Jetzt habe ich abschließend noch eine Bitte an Sie, als eigentlich die Meinungsbildner. Wenn Sie meinen Lebenslauf anschauen, dann sehen Sie, dass ich ehrenamtlich für das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und auch für die WADA seit vielen Jahren als Gutachter tätig gewesen bin. Und ich fände es sehr schade, wenn die Bestrebungen der WADA, den Blutpass einzuführen für den indirekten Dopingnachweis, durch dieses unselige Verfahren Pechstein a priori in Misskredit geriete. Die WADA-Richtlinien, offiziell vorgestellt zum 1. Januar dieses Jahres, zeigen auf, dass das Verfahren ein ganz anderes ist. Sie können das ja alles im Internet nachlesen, aber ich habe einige Punkte hier aufnotiert. Es werden immer mehrere Parameter betrachtet, nicht nur die Retikulozyten, auch die Größe eben der Erythrozyten und ihr Hämoglobingehalt. Die Blutabnahme, Lagerung und Analytik muss standardisiert sein. Es müssen Qualitätskontrollen durchgeführt werden bei den beteiligten Laboratorien. Bei Auffälligkeit erfolgt zunächst eine anonyme Betrachtung durch einen Experten. Dann wird der, wenn dann auch mathematisch der Befund als auffällig sich herauskristallisiert, dann wird das Gespräch auch aufgenommen mit der Sportlerin und dem Sportler. Das hätte man hier lange tun können. 10 Jahre lang konnte man diese hohen MCHC-Werte schon sehen. Und dann bewerten 3 Experten dieses Profil. Und außerdem, wie ich es ja aufnotiert habe, wird auch differenzierter das Blutbild betrachtet. Aber ich bitte Sie eben nicht so, wie wir das in der Presse immer wieder lesen können, dass dieses nun der Präzedenzfall ist und damit eben die WADA-Richtlinien gestützt werden. Ich bitte Sie, das Ganze so zu diskutieren Ihrerseits, dass es sich hier um 2 völlig unterschiedliche Vorgehensweisen gehandelt hat. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Jelkmann. Wir kommen nun zum letzten Statement von Herrn Dr. Andreas Wallmann zur Kugelzellanämie-Analytik bei Claudia Pechstein.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die Gelegenheit, hier meine Ergebnisse Ihnen mitteilen zu können zur Patientin Claudia Pechstein. Es geht hier um Kugelzellanämie-Analytik, Kugelzellanomalie-Analytik, oder wir nennen sie auch hereditäre Spherozytose. Wir haben schon gehört, die Retikulozyten, also die Vorläuferzellen der reifen roten Zellen im Blut, sind ein essentieller Bestandteil. Ich habe hier mal aufgetragen, geplottet, die Konzentration absolut, das ist das, was mich im Labor interessiert, nicht so sehr die relativen Einheiten, sondern wirklich, wie viele Zellen kann ich zählen. Und die modernen Automaten, Analyzer, völlig egal von welcher Firma, zählen zigtausende, hunderttausende von diesen Zellen und machen daraus dann die Mittelwerte. Das habe ich aufgetragen im Vergleich zu Kontrollen, also Normwerte, Referenzbereichen. Und dann sehen Sie hier Anlageträger bei hereditärer Spherozytose, Leute mit einer milden hereditären Spherozytose, moderaten oder einer schweren. Also, die hereditäre Spherozytose, die Kugelzellanämie, ist ein Kontinuum an Krankheiten. Es gibt da eine Vielzahl an verschiedenen Defekten der Membran der Erythrozyten, die hervorrufen können. So, und da sehen wir, das sind jetzt nur die Messungen aus dem Dezember. Da war Frau Pechstein einige Male bei mir, dass sie da eigentlich nie auffällig war. Der MCHC-Wert, sehr wohl, ist höchst auffällig. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich habe hier SD heißt Standard Deviation, die Standardabweichung aufgetragen. Frau Pechstein, wieder hier in rot markiert, liegt jenseits von 3 Standardabweichungen. Also überhalb des 99,9%igen Referenzintervalls. Das heißt, MCHC ist für uns in der Laboratoriumsmedizin eigentlich der stabilste biologische Marker, den wir haben. Den benutzen wir, um Patientenverwechslung auszuschließen, nicht von der Probe A zur Probe B. Ist da wirklich mal der Müller drin oder ist mal der Meier? Das können wir sehr schön am MCHC klar machen. Den können Sie nicht manipulieren. Und daneben sehen Sie den Vater. Sie hat von ihrem Vater die Anlage zu dieser Kugelzellanomalie geerbt. Daneben haben wir auch die Mutter, zwei ihrer Geschwister, ein Bruder und eine Schwester. Und hier wieder geplottet die Anlageträger, die milde, die mittlere und die schwere hereditäre Spherozytose. Dieses Kollektiv übrigens stammt von François Mullier aus der Universität Namur in Belgien, der das Ganze schon vorgestellt hat und jetzt zur Publikation eingereicht hat. Wir haben das natürlich sofort abgeglichen mit den Daten, die wir bei uns in der Charité-Datenbank haben. Wir machen 2.500 Blutbilder am Tag und sind ja das größte universitäre Kliniklabor Europas. Was Sie hier sehen können, ist also die Vererbung vom Vater, die Claudia Pechstein hat. Interessant auch, dass es die Geschwister nicht geerbt haben. Das MCHC, wie wir schon hörten von den Vorrednern, können sie nicht manipulieren. Wie kommt es jetzt zu diesem dramatisch gesteigerten MCHC, dieses mittlere korpuskuläre Hämoglobin in den Zellen? Die Kugelzelle an sich ist in vivo, also im Blut von Frau Pechstein, genauso groß wie alle unsere Erythrozyten. Aber im Automaten verhalten sich diese Zellen völlig anders. Dadurch, dass die Membran an sich gestört ist, eine Anomalie hat, fangen die an zu schrumpfen. Das Einzige, was die nicht loswerden können, das Zellwasser werden sie ein bisschen los, aber das Hämoglobin an sich kann nicht entweichen. Und dadurch bleibt die Konzentration hoch, das Hämoglobin bleibt drin. Und deswegen sehen wir bei den hereditären Spherozytose-Patienten diese extrem hohen MCHC-Werte. Wir haben auch schon gehört, könnte es ein Laborfehler sein? Naja, klar, nichts ist ausgeschlossen. Ich sage mal gerne, Automaten machen heutzutage keinen Fehler mehr. Nun gut, wir haben ja nicht einmal gemessen. Ich habe Frau Pechstein immer dreimal Blut abgenommen, habe das jeweils dreifach auf einem Automaten gemessen und habe es insgesamt dann jeweils wiederum auf drei Automaten gemessen. Hatte ich 27 Messpunkte hinterher. Und das nicht einmal, sondern halt an 6 verschiedenen Tagen. Und wie wir gleich sehen werden, vor Training und nach einer Eisbelastung. So, etwas, was für Sie neu ist, wahrscheinlich für den großen Teil des Fachpublikums auch, ist der HS-Screening-Index, also ein Screening-Index auf Kugelzellanämie. Und das ist jetzt Pathophysiologie, also Verständnis von den Erythrozyten, wie funktionieren die Dinger und gerade im Automaten und wie machen wir uns das Ganze jetzt nützlich oder zunutze und versuchen Leute herauszufiltern, die eine hereditäre Spherozytose haben. Sie können sich vorstellen, bei 2.500 Blutbildern am Tag kann ich mir nicht 2.500 Ausstriche ansehen und auf gute alte Methoden noch von Paul Ehrlich, der das übrigens mal entdeckt, 1884 zurückgreifen. Das funktioniert nicht. Also, vorgestellt wurde bereits Mitte letzten Jahres auf einem internationalen Hämatologie-Kongress genau dieser Algorithmus. Wir schauen uns den Anteil an Mikrozyten, also an zu kleinen Erythrozyten. Und das ist genau das, was hier im Analyzer passiert. Ihre Zellen schrumpfen. Wir haben einen hohen Anteil an zu kleinen Erythrozyten. Allerdings hypochrome Erythrozyten, also Erythrozyten mit zu wenig rotem Blutfarbstoff, finden wir bei ihr nicht. Dieser Wert ist völlig unverändert. So, und was passiert, wenn wir in so einem Bruch, das ist jetzt einfache Mathematik bitte, hier oben den Zähler erweitern, wir kriegen relativ hohe Werte und wir konnten das Ganze auch an der Charité zeigen, Werte größer 4 untermauern einen Verdacht auf eine hereditäre Spherozytose. Wenn wir diese nicht haben, alle wie wir hier sitzen, haben wir Werte um 0,2, 0,5, seltenst über 1. Der Cutoff ist mit Absicht schon sehr hoch gewählt auf 4. Und jetzt sehen wir, Claudia Pechstein war also redundant zwischen 6 und 7 und ihr Vater sogar noch höher, geht sogar fast bis 10. Das ist für mich ein eindeutiger Hinweis auf hereditäre Spherozytose. Wir haben das Ganze noch verfeinert. Wir haben natürlich geguckt, sind die Retikulozyten erhöht? Und, das werden Sie gleich noch erklärt bekommen, was die unreife Retikulozytenfraktion ist, die Immature Reticulocyte Fraction. Und die ist ganz, ganz auffällig vermindert bei Frau Pechstein, wieder typisch pathognomonisch für diese Erkrankung. Und der Kollege Millier konnte auch schon zeigen in seiner Studie, dass die Sensitivität 100% beträgt. Sie filtern alle HS-Kandidaten heraus und die Spezifität liegt bei 99,4%. Bei der hereditären Spherozytose haben Sie eine Hämolyse. Die Membraninstabilität sorgt dafür, dass diese Zellen nicht die normale Halblebenszeit haben, also diese etwa 120 Tage, die wir sonst so haben, sondern wesentlich früher zerplatzen und kaputt gehen. Das sehen wir bei Frau Pechstein eindeutig. Bei etlichen Abnahmen, die wir hier hatten, sehen Sie, wir haben einen Cut-off bei uns in unserem System an der Charité von 5 Milligramm pro Deziliter freies Hämoglobin. Wir haben alle ein wenig freies Hämoglobin, weil ja ständig in unserem Körper Zellen zerfallen. Oder laufen Sie mal einen Marathon, allein schon durch das Abrollen, durch das Zermatschen ständig von Erythrozyten. Natürlich haben Sie ein bisschen gesteigertes Hämoglobin, völlig klar. Das hier ist zum Beispiel interessant, das haben wir mehrfach auch wiederholt. Vor Eisbelastung, nach Eisbelastung steigt das freie Hämoglobin an. Jetzt schauen wir uns den Vater an. Der Vater von Frau Pechstein ist kein Weltklasse-Eisschnellläufer. Eher des geruhsamen Types, wenn ich das so sagen darf. Von wem hat sie es geerbt? Ja? Wer hat es erfunden? Vom Vater hat sie es bekommen. Ja? Gut. Auch wieder ein eindeutiger Hinweis, dass hier Hämolyse vorliegt. Es wurde bereits gesagt, das Haptoglobin ist bei ihr niedrig, niedrig normal, leicht erniedrigt, deswegen eine kompensierte Hämolyse. So, dieses ist auch neu, das werden Sie noch in keiner Fachpublikation finden, aber den Interessierten, insbesondere Automatenanalytikern, ist es durchaus bekannt, wie gesagt, Mitte letzten Jahres vorgestellt vom Kollegen Boulier. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Mathematik, um feinere, sensitivere Methoden zu entwickeln, hereditäres Ferrozytotika zu identifizieren. Und jetzt dividieren wir die Retikulozyten wieder absolut durch die Anzahl oder die prozentuelle Anzahl, die prozentuelle Menge an unreifen Retikulozyten. Und jetzt kommt es bei hereditären Spherozytotikern zu einem Paradoxon. Die Zellen werden im Knochenmark gebildet, die gehen da sozusagen zur Schule. Ja, da machen sie die Grundschule durch. Da haben sie noch einen Kern und heißen Erythroblasten. Dann wird der rausgeschmissen, die DNA ist draußen, aber die RNA bleibt übrig, das ist das Retikulin, deswegen Retikulozyt. Paul Ehrlich. So, und dann reifen die Dinger aus im Blut und irgendwann sind es reife rote Zellen, Erythrozyten. Und man kann die Menge an RNA, die sie ja nach und nach dann verlieren, indem sie weiter Hämoglobinsynthese betreiben im Blut, die kann ich messen. So, und jetzt gibt es halt dieses Faszinosum bei diesen Kugelzellanämie-Patienten. Die dürfen zwar noch im Knochenmark zur Grundschule gehen, überspringen aber dann Gymnasium und Studium und gehen sofort in die Rente, werden quasi sofort reife rote Zellen. Das ist biologisch nicht möglich. Ja, wo sind die denn dann geblieben, diese Zellen? Wo ist die unreife rote Zellfraktion geblieben? Selbstverständlich gibt es die. Das ist ein reines Automatenproblem, das kein Automat der Welt richtig im Griff hat. Und das macht es uns andererseits aber auch so einfach, das ins Gegenteil umzukehren und dann Flags zu setzen, Automaten, wie beim Fußball die rote Karte zu zeigen. Achtung, Verdacht auf hereditäre Spherozytose. Und was wir wunderschön sehen, normale Kontrollen. Wenn wir uns ansehen, wie viel Retis habe ich, dividiere ich durch die unreife Fraktion, komme ich halt auf bestimmte Zahlenwerte, das sei jetzt dahingestellt. Und wenn ich mir wieder anschaue, Anlageträger der Kugelzellanämie, Leute mit milden, mittleren oder schweren, haben halt erhöhte Werte. Achtung, das sind extrem hohe Zahlen, wie Sie an der Seite sehen können. Und Claudia Pechstein passt wunderbar in diese Kategorie der Anlageträger bis milden hereditären Spherozytose, ist im Prinzip immer über den Kontrollen gelegen. So, das Bild freut mich besonders. Das ist nämlich direkt entnommen von Herrn D'Onofrio. Sie kennen den Kollegen. Der hat das mal versucht darzustellen, schon vor etwas längerer Zeit. Das sehen wir hier. Der malt nämlich auf die Anzahl oder die Menge an dieser immature reticulocyte fraction. Und wir sehen hier die Anzahl an Retikulozyten. Jetzt hat er es ein bisschen schräg gemalt. Im Prinzip könnte man hier so die Winkel halbierende durchziehen. Alles, was hier oben ist, ist physiologisch möglich. Und alles, was hier in diesem unteren Dreieck liegt, ist Quatsch. Das geht biologisch nicht. Sonst ist man Alien und hat grünes Blut. Also schauen wir uns das an. Was hat ein hereditärer Spherozytotiker mit Kugelzellanämie? Der hat ja eine hohe Anzahl an Retikulozyten. Aber ganz, ganz, ganz niedrige Werte an Unreifen. Und das ist dieses Paradoxon. Und das Ganze findet im Automaten statt. Das ist lediglich ein Automaten, ein Messproblem. Claudia Pechstein bei meinen Messungen lag hier zum Teil ein bisschen drüber. Ich habe sie extra hier eingezeichnet. Das zeigt auch, sie hat keine fulminante, schwere Form der hereditären Spherozytose, sondern eine etwas leichtere. Gut, und dann haben wir uns das Ganze noch funktionell angeschaut. Sie kennen ja alle diesen klassischen osmotischen Resistenztest. Was macht man da? Das können Sie heute Abend alle probieren, gehen in die Apotheke, kaufen sich 0,9%ige physiologische Kochsalzlösung, kaufen sich Aquadest, dann mischen Sie das, machen Sie 0,98765421 eine Verdünnungsreihe, dann nehmen Sie sich heroisch ein bisschen Blut ab und tun überall einen Tropfen rein. So, und dann gucken Sie einfach zu, wo fangen die Zellen an zu platzen, das nennt man osmotische Resistenz. Und bei uns gesunden Menschen, die keine HS haben, keine Kugelzellanämie, können die Zellen sehr lange widerstehen und erst bei sehr, sehr geringen Salzkonzentrationen fangen die Zellen an zu platzen, bumm, und dann kommt der Abfall. So, und bei den Leuten mit Kugelzellanämie, da platzen die Zellen schon sehr, sehr viel früher. Das Problem ist, es ist ein uralter Test, ist wunderbar und damit können Sie eine schwere hereditäre Spherozytose tatsächlich feststellen. Für die milden Formen bringt das überhaupt nichts. Da gibt es was viel Besseres, das ist der Acid Glycerolysis Test, also der saure Glycerol-Lysetest. Und was haben wir da gemacht? Wir haben Claudia Pechstein wieder mal rennen lassen. Wir haben sie vorher gemessen. Man gibt hier einen Tropfen Blut dazu. Da haben wir 100% Messwert. Und dann sinkt das Ganze ab, weil diese Lösung halt einen Stress ausübt auf die Zellen. Die zerplatzen. Und irgendwann, nach 30 Minuten, hört man auf zu messen. Das ist so publiziert und standardisiert. So, nachdem Frau Pechstein zurückkam, rannte im Rekordtempo übers Eis, 2 Stunden später mal gemessen. Was passiert? Ihre Zellen werden resistenter. Ja, wie kann denn das sein? Wenn einer von uns rennt, dann machen wir die Zellen kaputt, wir schädigen die. Wir hätten dann einen Abfall. Unsere Zellen wären nicht mehr so resistent, wir würden hier absinken. Bei Claudia Pechstein ist es genau umgekehrt, da steigt das Resistenzniveau an, weil sie bereits während des Laufes diese Zellen zerstört, wir sahen das ja im Anstieg des freien Hämoglobins. Also nochmal zusammengefasst, Sie haben jetzt gesehen, 4 Nachweise, eindeutig, eine milde ablative Form der Kugelzellanämie, der hereditären Sphärozytose.
Vielen Dank. Es besteht nun die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fragen an die Herren stellen. Ich bitte um knappe Fragen und die Herren dann um knappe Antworten. 4 Kolleginnen sind im Raum verteilt und haben Mikrofone. Ich sehe Sie ein wenig schlecht von hier. Okay, gut.
Solange Sie Ihre erste Frage formulieren oder das Mikrofon bekommen, wir haben Ihnen ja viele Unterlagen, auch angesprochene Daten gegeben. Ein kleiner Fehler ist drin. Herr Jelkmann hat einen Teil meines Lebenslaufes bei Paste and Copy abgekommen. Er war nie in Tübingen, spricht diese Sprache nicht. Und das ist der Teil meines Lebenslaufes, sonst stimmt alles.
Okay.
Bitte sehr.
Christian Gussmann für den ARD Hörfunk. Das, was wir jetzt kennengelernt haben, diese Krankheit läuft ja im... Jens Christian Gussmann.
Und da stellt die Frage vielleicht so. Ja, schreien Sie sie raus.
Genau. Das, was wir kennengelernt haben, läuft ja im Volksmund unter Blutarmut.
Nee. Ja, ich möchte nochmal klar machen, das Krankheitsbild, das ist eine historische Bezeichnung, die heißt Kugelzellanämie, weil die Patienten sind früher mit gelben Augen gekommen, mit schwerer Blutauflösung, die haben schon niedrigen Blutfarbstoffwert gehabt. Merkmalsträger hat man damals nicht feststellen können, deshalb sagen wir Kugelzellanämie. Es gibt leichte Formen, die haben ein normales oder sogar ein erhöhtes Hämoglobin, also etwas überkompensiert, und das hat sie. Und da kann man voll Sport machen, ist voll leistungsfähig. Wenn aber eine schwere Auflösungskrise käme oder wäre, dann natürlich nicht. Das ist das, was wir transportieren möchten, einfach auch mit der Zahl, die ich Ihnen sagte, 800.000 von uns sind Merkmalträger davon, also das ist häufiger. Da hat auch eine Mehrzahl davon Retis, ich habe Ihnen 320.000 gesagt. Und es ist ganz, ganz wichtig, das sind sonst voll gesunde Leute wie du und ich. Und sie haben keine Anämie. Deshalb Kugelzellanomalie, nur die schwere Form hat eine Anämie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten sagen, wer Sport macht, kann doch nicht krank sein. Auch die Menschen haben Merkmale in sich, die sie nicht beeinträchtigen, aber solche Werteveränderungen machen. Nächste Frage bitte. Bitte sehr.
Ja, Cartonio, Süddeutsche Zeitung. Herr Ehninger, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gesagt, Sie haben hier keine Rolle rückwärts in Ihrer Einschätzung vollzogen, sondern grundsätzlich bleiben Sie bei der Aussage, ein erhöhter Retikulozytenwert deutet entweder auf eine Krankheit hin oder auf Doping. Wenn wir jetzt in diesem Fall Claudia Pechstein die Diagnose Krankheit gestellt haben, wie passt es aus Ihrer Sicht ins Bild, dass es vorletzte Woche auch bei 2 weiteren deutschen Eisschnellläuferinnen offenbar ja erhöhte Retikulozytenwerte gegeben hat?
Ich würde brennend gern die Daten dieser anderen Eisläuferin sehen, aber muss Individuum für Individuum sehen und betrachten, wie es der Blutdopingpass auch vorsieht. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Süddeutsche uns bald die Daten liefern wird. Unsere Erwartung an Sie. Nee, also nochmals, machen Sie, das ist in dieser Geschichte geschieht sehr viel und ich nenne das sippenhaft. Alle hohen Retis sind, die jeden einzelnen betrachten, da sind wirklich sicher auch welche drunter, aber muss die anderen Dinge ausschließen, muss andere Parameter haben, die dazu passen. Und Ich darf auch dazu sagen, sippenhaft ist auch, wenn so Anti-Doping-Jäger sagen, wer in Hohenschönhausen Eisläufer ist, dopt. Das sind einfach Dinge, die können wir uns in einer Gesellschaft nicht leisten, die transparent, ehrlich und offen umgeht. Und deshalb will ich Sie wirklich da mitnehmen. Nicht, hauen Sie nicht, das haben Sie jetzt nicht gemacht, aber ich wollte es nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben natürlich auch vor der Pressekonferenz überlegt, ja, jetzt haben andere, sollen wir nicht abwarten, aber es geht hier um Claudia Pechstein, es geht ums Phänomen, was geklärt ist. Und da muss man das klären. Und Herr Jelkmann hat ja gesagt, die Neuen haben hoffentlich das Glück, dass der neue Dopingpass gilt, dass diese Individualparameter und mehrere Parameter zählen und dann hoffentlich ein faires Verfahren haben.
Ich möchte noch ergänzen Folgendes. Wir haben im Arbeitskreis Labor oder der Arbeitskreis Labor der DGHO hat eine Normwertstudie durchgeführt. Die ist zurzeit in Endbearbeitung. Und es sind dabei insgesamt bei 1159 Probanden bei Einstellungsuntersuchungen Blutuntersuchungen durchgeführt worden, Untersuchungen des Blutbildes. Das mussten alles gesunde Leute sein, durften keine Medikamente nehmen, etc. Und von diesen 1159 haben 4 Personen Retikulozyten über 3% gehabt. Und zwar die Werte waren im Einzelnen 3,1%, 3,2, nochmal 3,2 und 3,8%. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass bei diesen 4 Probanden in dieser Normwertstudie kein indirekter Dopingnachweis vorliegt.
Ja, Michael Horeni, Frankfurter Allgemeine. In den Vorträgen ist es zweimal angesprochen worden, dass Sie von EPO-Doping ausgeschlossen haben oder alles, was rückenmarksgetriebene andere Präparate sein könnten. Sozusagen können Sie sozusagen auch alle anderen Doping-Möglichkeiten ausschließen. So wie Sie zu verstehen waren, gibt es ja offensichtlich keine erkennbare, sinnvolle Dopingmöglichkeit, dann können Sie das sozusagen auch mit ausschließen.
Der Experte antwortet, Herr Jelkmann, Sie meinten Knochenmark stimulierend und Rückenmark kommt später, das machen wir in der regenerativen Medizin dann.
Also ich hatte vorhin ja versucht, schon darauf hinzuweisen, dass anders als auch Funktionäre aus dem Sportwesen es gelegentlich gesagt haben, es niemals um Bluttransfusionen gegangen ist, sondern ich kann Ihnen ja aus der Schrift auch vorlesen, oral oder durch Injektion eine erythrozytenstimulierende Substanz. Und wie Sie richtig sagen, das kann theoretisch natürlich nicht nur Erythropoietin oder eins der Analoga des Erythropoietins, also die gentechnisch hergestellten Medikamente sein, sondern man könnte sich auch denken, dass Stoffe eingenommen werden, die die körpereigene Erythropoietinproduktion steigern. Aber solche Stoffe sind momentan erst in der klinischen Erprobung. Ihre Gabe ist mit schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden. Eine klinische Studie ist gestoppt worden, weil es zu einem Todesfall gekommen ist. Nicht zwingend bedeutend, dass dieser Stoff hier zu dem Tod des Patienten geführt hat, aber man muss das erst ausschließen. Also diese Präparate, die seit 2-3 Jahren klinisch erprobt werden, können natürlich nicht in Bezug gebracht werden mit hohen Retikulozytenzahlen, die seit 10 Jahren mindestens dokumentiert sind.
Ja, hallo. Daniela Biermann, Pharmazeutische Zeitung. Sie haben gesagt, die Krankheit ist im Prinzip seit Paul Ehrlich bekannt. Wieso hat es denn jetzt so lange gedauert, bis diese Diagnose gestellt wurde? Und Sie sprechen jetzt oft von Indizien für die Blutwerte. Gibt es denn da keinen Gentest, um das einfach nachzuweisen, dass sie Merkmalsträger ist?
Ich darf vielleicht kurz starten. Paul Ehrlich und wir auch im letzten Jahrhundert haben schwere Krankheitsfälle diagnostiziert. Wenn jemand mit gelben Augen kommt, schwere Blutauflösung hat, dann ist es wesentlich einfacher. Da ist das Hämoglobin, das Freie, extrem hoch. Der Eiweißträger, wo es wegtransportiert ist, null. Die haben in diesem Apothekenrezept, was Sie vorgestellt haben, das man abends machen sollte, machen Sie es nicht, ist schwer abzulesen. Eindeutige Veränderungen. Heute sind wir in der Medizin so weit, dass man feine Merkmalsträger, Retikulozytenveränderungen, die ganze Sache würde ja niemand interessieren, würde mich als Arzt auch. Wer hohe Retis hat, ist nicht krank, hat nichts, weil es ihm sonst gut geht. Also das hat die Medizin nicht auf die Spur gebracht. Jetzt müssen wir diese feinen Veränderungen analysieren und sie sind nicht Indizien. Das MCHC ist knallhart. Die verminderte Farbstoffeindringung, was uns vorgestellt worden ist von Herrn Weimann in die roten Vorstufen, ist knallhart, ist nur bei dieser Gruppe. Das sind funktionelle Tests und Sie fragen jetzt nach genetischen Tests. Ich hatte ja gesagt, da gibt es Spektrine, Mutationen, die untersucht sind, die nicht vorliegen, aber die machen nur 80% dieser Veränderungen aus. Und 20%, das ist dieser Typ 6, nicht definiert. Es gibt auch, nur um das Bild noch ein bisschen kompletter zu machen, hereditäre Spherozytosen, die spontan entstehen. Das heißt, ein Kind bekommt es plötzlich, die Eltern hatten es nicht, vorher auch nicht. Also das sind Mutationen, die ja nicht tragisch sind, weil sie nicht letal sind, weil sie keine lebensbedrohende Veränderung machen. Also da bitte nicht sagen, jetzt muss man einen genetischen Test dafür haben. Ich kann ihn nachher auch ausführen. Den wird es wahrscheinlich in der Weise nicht geben, weil es so ein heterogenes Krankheitsbild ist. Und vielleicht antwortet es Ihre Frage. Und wenn ein Kollege mir noch ergänzend beispringen möchte.
Ja, und dann muss man ja auch sagen, die Forschung geht ja Gottlob weiter. Ich habe Ihnen ja gesagt, es ist ein Riesenkontinuum, diese Kugelzellanomalie. Und diese ganz, ganz milden, leichten Formen nur bis zu den Anlageträgern, die interessieren im Prinzip nicht, dass sie klinisch nicht auffällig sind. Das ist ja jetzt nur hier so hochgekommen, weil wir, weil Claudia Pechstein halt so im Rampenlicht stand, wir das Ganze analysiert haben. Und diese Automaten, die wir heutzutage benutzen, werden immer genauer, können immer mehr messen, produzieren mehr einzelne Messdaten. Oft wissen wir gar nicht, was die bedeuten. Also müssen wir uns die Kollektive dann nehmen und vergleichen. Ich habe Ihnen diese RET-Ratio vorgestellt und den HS-Screening-Index und müssen es überhaupt erstmal etablieren. Und an der Charité sind wir halt so weit, dass das bei uns zur Routineuntersuchung mittlerweile gehört. Wenn Sie jetzt vorbeikommen, es würde genauso vorgegangen werden. Und natürlich das, was klassisch gut war, also genau der Apothekentest, ist prima, nur ist der nicht sensitiv genug. Und so müssen wir die alten Methoden nach und nach aussondieren. Und diese zwei Indizes, die ich vorstellte, sind überhaupt erst einem Fachpublikum im Sommer letzten Jahres vorgestellt worden, nur mündlich, noch gar nicht publiziert. Ja, insofern dauert es immer so ein bisschen. Dann schauen Sie sich den Blickwinkel an. Ein Dopingjäger, wer auch immer, hat natürlich seine eigene Schiene. Da kennt er sich ganz prima aus. Ich bin kein Dopingjäger, das interessiert mich nicht. Ich habe eine Patientin und die Fragestellung ist Kugelzellanomalie ja oder nein. Also fange ich an natürlich selber nachzudenken, mache meine Tests und die erste Frage ist, ja, können Sie mir nicht Ihre Familie vorbeibringen, können wir nicht schauen, ob das Ganze vererbt ist. Solche Fragen habe ich im Vorfeld zum Beispiel überhaupt nicht gehört, auch von diesen Dopingjägern. Also jeder stellt nach seiner Fasson halt seine Fragen.
Hinten rechts, Jens Weinreich, hallo. Eine Frage nach der Ausschließlichkeit Ihrer Darlegung. Gibt es nur diese Erklärung oder könnte beispielsweise für das Datenmaterial, was vorhanden ist, auch der Einsatz von hormonellen Wachstumsfaktoren ausschlaggebend sein, Wachstumshormon oder eben einige dieser hormonellen Wachstumsfaktoren?
Ich kann das gerne tun. Also es gibt ja verschiedene Hormone, die im Knochenmark die Bildung roter Blutzellen steigern. An erster Stelle nenne ich immer das männliche Sexualhormon. Nur wenn ich so Frau Pechstein sehe, würde ich als Physiologe mal annehmen, dass sie das nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen hat. Sie haben Wachstumshormon erwähnt. Ich habe selber mal in meiner Frühzeit, jetzt schon fast 30 Jahre her, entdeckt mit meinen Kollegen in Regensburg damals, dass der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1, der nämlich gebildet wird, wenn Wachstumshormonkonzentration ansteigt im Körper, dass dieses IGF, wie das in der Medizin heißt, die roten Blutzellvorläufer im Knochenmark anregt, Aber für die, das waren Zellkulturuntersuchungen, für die In-vivo-Situation gibt es überhaupt keine Hinweise, dass sie solche Retikulozytosen erreichen können, längerfristig durch Wachstumshormon oder eben diesen insulinähnlichen Faktor, der eingesetzt wird die eingesetzt werden bei Kindern, vor allen Dingen die Nebenwirkungen auch hier wieder groß. Also es ist überhaupt nicht denkbar, dass diese Hormone benutzt werden mit der Folge solcher Retikulozytosen. Nein, männliches Sexualhormon bei Männern ist sicher interessant.
Herr Jeckmann, wir haben ja darüber gearbeitet, IGF haben wir gefunden, kann Retikulozytenerhöhungen machen, ist aber erst kurze Zeit wäre dafür zur Verfügung, aber macht die anderen Veränderungen nicht. MCHC, die Veränderung, die Herr Weimann gesehen hat. Und es verändert natürlich, manche machen die Handbewegung, das Körperäußere auch erheblich, wo man es erkennen kann. Ich will Sie noch auf etwas aufmerksam machen, die Struktur dieser Frage. Sie hat erhöhte Retikulozyten, das ist medizinisch geklärt und dargelegt und für mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen. Jetzt fragen Sie, ist da nicht doch noch was? Das ist natürlich eine Fragestruktur, die, da kannst du nur sagen, einen gewissen Anfangsverdacht musste haben und dann eine Beweisführung muss auch sagen, wir haben es herausgearbeitet und nochmals nachgeschaut in Vorbereitung, es ist keine Substanz, die diese Konstellation machen würde, aber deshalb habe ich so dezidiert auch bei der Presseankündigung gesagt, für mich ist es jetzt geklärt, die Beweiskette ist geschlossen und die früheren Pressekonferenzen zum Thema haben mich ein bisschen unglücklich gemacht, weil es nicht nach dem medizinischen Inhalt gefragt worden ist. Da ist jetzt gefragt worden, das ist untersucht, haben sich Fachleute damit beschäftigt. Wenn Sie noch die Frage stellen, was war eigentlich bei dem Kass-Urteil, klar, da würden wir gerne auch was dazu sagen, aber Sie haben noch nicht gefragt. Vielleicht fragt jemand. Fragen Sie die? Und fragen, haben Sie sie gefragt? Okay.
Ich kann die Frage ja gleich mal stellen für die Kollegen. Wie beurteilen Sie also das Kass-Urteil mit dem Hintergrund dessen, was Sie heute hier vorgestellt haben? Die zweite Frage, die ich hätte, ich will das nochmal klarstellen oder nachvollziehen wollen. Das ist für Sie keine Indizienkette mehr? Das ist für Sie nicht mehr so an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder wie Sie es eben formuliert haben, sondern ist das für Sie der Beweis, dass die erhöhten Werte nur auf eine Anomalie, auf eine Kugelzeitanomalie zurückzuführen sind? Und die zweite Frage, da muss ich mal in die Süddeutsche vom Freitag gucken. Die Kollegen haben hier geschrieben von einem Stoff, der heißt GCSF. Das scheint ein hormoneller Wachstumsfaktor zu sein, bei dem angeblich Retikulozytenwerte in erhöhter Zahl produziert werden oder als Ausschluss dessen. Spielte das bei dem, was Sie eben gesagt haben, auch eine Rolle?
Ja, vielleicht als GCSF-Experte darf ich mich bezeichnen. Das ist wahrscheinlich das häufigst verwendetste Medikament bei uns. Da stellen Sie fest, die Leukozyten gehen hoch. Das ist bei Frau Pechstein nie der Fall gewesen. Und das andere ist ein marginaler Effekt. Also sicher GCSF hat sie nicht. Da würden auch die Knochen so wehtun, dass sie nicht mehr laufen würde, wenn sie das lange nimmt. Das ist A, die Frage. B, wenn ich sage, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, das ist ein Beweis. Ich habe es wie ein Gutachter gesagt. Sie haben eine Beweiskette und kommen dann zu 99,99 und Sie können auch sagen, das ist belegt und bewiesen damit. Und gleich die Antwort vielleicht zu dem Kass-Urteil. Der Kollege D'Onofrio war anfänglich auf der richtigen Spur, dass er die Ferrozytose ins Gespräch gebracht hat, aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat diese Arbeit aus Lancet sicher nicht gelesen gehabt und das ist für uns praktisch heute die Bibel zu diesem Thema Diagnostik und dort ist auch klar gemacht, dort reicht aus das MCHC und weitere Tests, hohe Retis, okay und dann das alles andere, was dazu gemacht ist, ist super, das beweist nur zusätzlich und deshalb
müsste es auch jetzt jedem Zweifler möglich sein, wenn er die Weimann-Daten gesehen hat, für den, der die Daten, wir haben die Daten, die dort eine Rolle gespielt haben, erst später geführt, ist es auch klar. Und deshalb, Sie wollen ja auch was Griffiges, für mich ist das Kass-Urteil Käse. Und das sage ich deshalb, das ist nicht ein, das ist leider ein letztinstanzliches Sportgericht. Aber ich würde so über ein Verfassungsgericht nie reden, weil da haben Berufsrichter eine ganze Kammer drüber sich Gedanken gemacht. Und dort ist ein Rechtsanwalt und medizinischer Berater und die Gutachter sind so missinterpretiert worden, dass ich das Verfahren, wenn Sie es durchlesen im Internet, schauen Sie es durch, so ab Seite, ab Punkt 195, da fängt es an, unerträglich und wirklich merkwürdig zu werden. Deshalb sage ich das so deutlich. Leute haben geraunt. Mir geht es um eine saubere Sportgerichtsbarkeit, aber dann wirklich die Professionalität von professionellen Richtern. Nicht diese Ehrengerichte, die so Sportlerkarrieren zerstören können, sind nicht geeignet, wenn sie so leichtfertig auf Gutachteraussagen rübergehen. Das ist mein klares Statement. Professor Jelkmann war längere Zeit, hat das Verfahren begleitet. Vielleicht, ob er es auch kurz kommentiert noch.
Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil bei mir wird man natürlich immer vermuten, dass eben meine persönliche Emotionalität mit eingeht. Das Kass-Urteil widerspiegelt nicht den Verlauf der Verhandlung, wie Sie es gesagt haben. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen Gespür hat, ein Rechtsgespür hat, wird beim Lesen dieses Kass-Urteils merken, auch wenn er nicht dabei war, dass da irgendetwas faul ist. Und sachliche Punkte habe ich Ihnen ja auch etwas aufnotiert. Ich habe das nebenbei mit Fehler überschrieben, mit Fehlern. Fehler bedeutet hier, dass Dinge fehlen, nicht? Weil das ist ein einseitiger, parteiischer Bericht.
Also es ist in Ihren Unterlagen dabei, diese Punkte. Es war angedeutet, Frage gehört.
Hier hinten, Vanessa Rehmann von DPR Audio. Sie haben gesagt, dass diese Maßstäbe, nachdem Sie das bewertet haben, jetzt erst seit letztem Sommer wirklich offenkundig sind, dass Sie sie seitdem verwenden. Und in der Vergangenheit gab es natürlich auch sehr viele Dopingfälle, wo auch unter anderem gesagt wurde, dass mit EPO gedopt wird. Würden Sie sagen, dass auch dort zum Teil falsch entschieden wurde und Sportler zu Unrecht verurteilt wurden, einfach weil man es noch nicht besser feststellen konnte?
Herr Jelkmann? Also ich kann mich hier nicht über andere Verfahren äußern.
Oder man könnte es auch so sagen, dort wo Rethys alleine und nichts anderes, da sollte man nochmals draufschauen, ob das HB höher gewesen ist, ob es MCHC, diese HB-Konzentration im Erythrozyten, das wäre so ein Hinweis. Aber nochmals gilt es, was ich auch gesagt habe, es geht wirklich jetzt um die Retikulozytenerhöhung bei Claudia Pechstein und die Ursachen.
Nico Stobber, SID. Herr Ehninger, eine Frage. Was glauben Sie, welchen Einfluss jetzt genau diese Vererbbarkeit hat, dass der Vater von Frau Pechstein eben das gleiche oder dann noch ein viel schlimmeres Bild aufzeigt, oder nicht schlimmer, aber deutlicheres? Und würden Sie sagen, dass jetzt mit diesem Ergebnis der Kass sozusagen ausgestochen ist und das Revisionsverfahren gute Chancen hat, doch noch zugunsten von Frau Pechstein am Ende auszugehen?
Ich würde es so formulieren, zuerst zum Vater, das ist ja keine Krankheit, er hat ein hohes MCHC und meines Wissens ein normaler Hämoglobin und ist damit gesund. Das ist das eine, also ist ein Träger und ich habe Ihnen vorgesagt, wie häufig das ist auch jetzt dann nicht für Beratung oder so wichtig, weil auch schwere Formen, das sei noch gesagt, man relativ einfach heilen kann. Also wenn es zu einer schweren Blutauflösung kommt, ist durch eine Milzentfernung eine Heilung möglich. Die Blutparameter bleiben die gleichen, aber die Blutauflösung, der Ort, wo es abgebaut, ist weg. Das zweite ist, es gilt ja der Spruch vor Gericht und hoher See. Es ist ein Revisionsantrag, wie Sie alle wissen, gestellt. Ich hoffe, dass diese
neuen Befunde von Herrn Weimann so bewertet werden, dass das neu ist und revisionsrelevant. Die alten Sachen wären es für mich auch, aber das ist letztinstanzlich gewesen, deshalb kann man damit nicht kommen. Aber das ist wirklich fantastisch, was da Neues zusätzlich geleistet worden ist. Aber ich sehe ein Zeichen, wollten Sie das?
Darf ich
das okay, auch? Bitte sehr, Herr Jägmann.
Ich darf zu Ihrer Frage auch nochmal meine Sorge äußern, dass eben mit diesem mit Makel behafteten Verfahren immer wieder Einwände zukünftig werden gemacht werden können gegen den indirekten Nachweis, also das, was wir als Blutpass bezeichnen, entsprechend den WADA-Richtlinien. Und ich glaube, dass wenn denn dieses Revisionsverfahren zugelassen wird, dass damit die Möglichkeit eröffnet ist, dass eben unter Berücksichtigung dieser neuen Laborergebnisse man zu einem anderen Urteil kommt. Das wäre sehr günstig, auch für den indirekten Dopingnachweis.
Dann hätten wir hinten noch eine Frage und dann Sie.
Ja, Marcel Fürstner, Deutsche Welle. Ich kann direkt daran anschließen, Herr Jelkmann, indirekter Nachweis. Das ist meine Frage, gerade auch, weil Sie Erfahrungen mit der WADA haben als Gutachter. Konkrete Frage, halten Sie diese Indizienprozesse dann generell überhaupt auch unter dem Eindruck dessen, was Sie jetzt selbst mit Ihren Kollegen hier heute vorgestellt haben, dann noch überhaupt für tragbar?
Also die WADA-Richtlinien für sich selber sind meiner Meinung nach sehr gut ausgearbeitet unter sportlichen Gesichtspunkten, auch unter medizinischen Gesichtspunkten, prozeduralen Gesichtspunkten. Meine Sorge ist, wie gesagt, dass das, was Sie ansprechen, wenn dieses Urteil so bestehen bleibt, dann werden darunter diese indirekten Nachweise mit dem Blutpassverfahren leiden. Und zwar für viele Jahre.
Ich darf vielleicht dann noch ergänzen, ich hatte einleitend gesagt, wir wollen helfen, dass dieses Instrument des indirekten Beweises geschärft wird, dass es eindeutiger wird und man hat jetzt gelernt, ein Parameter reicht nicht, man braucht mehrere und ich denke, und das ist ganz, ganz wichtig, wir finden es notwendig, dass man nicht immer die Substanz nachweisen muss, weil sonst rennt man immer hinterher in der Analytik, muss die Substanz nachweisen, dass wenn solche Parameter sich ändern, dass dann klar ist, dass man weitere dazunehmen muss, also andere Blutbildparameter. Und hier ein Beispiel, wenn das Reti hoch ist, was gezeigt worden ist vom Kollegen Gassmann, und das HB eher im Trend runtergeht, dann ist es ineffektiv oder eine Krankheit zugrunde. Und wenn man dann diese Methodik, die jetzt entwickelt ist, so einfach ist und es praktisch im Vorbeigehen bei Herrn Weimann machen kann und diese Geräte stehen dann weltweit, die Algorithmen auch, dann denke ich, ist es möglich. Wir wollen helfen, das Instrument zu schärfen, aber wenn man Neues einführt, muss man auch sagen, wenn mal was schief geht, hopp, das muss modifiziert werden. Und da möchten wir mitarbeiten.
Ja, danke schön. Mein Name ist Matthias Große. Eine Frage erst bei Ihren professionellen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen. Die Welt muss sich ihr Bild machen. Klarer geht's nicht. Der Herr Dr. Pöttgen ist ja heute hier als Anti-Doping-Experte. Mich würde interessieren, was seine Meinung zu diesem klaren professionellen Vortrag ist.
Ja, ich denke, wissenschaftlich ist das jetzt weitestgehend sehr gut dargestellt worden. Ich denke, vielleicht sollten die Presse- und Medienvertreter mal daran denken, wie das gegebenenfalls weitergehen kann. Denn wir haben ja im Grunde jetzt eine Situation, die neu da ist, die ganz klar geklärt ist, dass hier eine Anomalie vorliegt und keine Krankheit. Falls die Sperre nicht aufgeheben werden sollte, was die ISO ja durchaus machen kann, ist ja die Frage, wie wird überhaupt eine Claudia Pechstein rehabilitiert? Wenn jemand schwerst finanziell, psychisch und physisch verletzt ist, dann geht er normal in eine Reha-Klinik und wird behandelt. Wer sind die Leute, die sie behandeln kann? Ist es die NADA? Ist es der Deutsche Olympische Sportbund? Ich denke, es wird hier ganz deutlich, dass zwischen Gericht und Wissenschaftler hier eine riesige Kluft entstanden ist, weil das KAS eben wissenschaftlich klar definierte Stellungnahmen außer Acht gelassen hat, sich selber zum Gutachter erhoben hat, eigene Berechnungen angestellt hat, eigene Statistiken und die wichtigsten Dinge, die hier dargestellt wurden über EPO-Doping, nämlich niedrigdosiert und hochdosiert, außer Acht gelassen hat. Was passiert, wenn Frau Pechstein wieder an den Start geht in 2 Jahren? Sie wird die gleichen Blutbilder haben, Sie müsste im Grunde am ersten Tag wieder gesperrt werden, und zwar lebenslang, weil wir wissen ja, eine zweite Sperre führt zu lebenslanger Sperre. Das wird aber nie stattfinden können, denn 10 Tage, nachdem die Kass-Sperre, glaube ich, bekannt geworden ist, ist der neue WADA-Kodex in Kraft getreten. Das hat der Herr Jelkmann sehr schön dargestellt. Danach würde ein solches Verwahren überhaupt nicht mehr haltbar sein. Was passiert also an dem Tag, an dem Frau Pechstein wieder starten wird? Also es geht hier nicht darum, dass eine Athletin wieder im Kreis laufen will, sondern es geht wirklich darum, was wird hier fundamental, wissenschaftlich, rechtlich und auch für eine betroffene Athletin, wie geht es da weiter?
Vielen Dank. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort zum einen. Deshalb hatte ich einleitend Ihnen gesagt, drücken Sie bitte auf Ihren geistigen Reset-Knopf und versuchen Sie, Reflexe zu vermeiden, dass man und sie hat doch. Wir haben das nach unserem bestem medizinischen Wissen und Gewissen Ihnen dargestellt mit einer Beweiskraft, die sicher gerichtsrelevant sein kann und wird. Und ich hoffe, dass Sie das, und das wünsche ich mir, so transportieren. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wir stehen für Fragen bereit. Und Frau Renz gibt noch ein paar organisatorische Hinweise.
Genau, es besteht die Möglichkeit zu kurzen Interviews mit den einzelnen Referenten. Wir haben bereits zahlreiche Interviewanfragen erhalten. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass diese jeweils maximal 5 Minuten dauern können. Wir schlagen vor, dass Sie sich zu den Zeiten, die wir auf den ausgegebenen